Der Schlaf ist der Bruder des Todes. Das ist für den heutigen Europäer nicht mehr als eine poetische Redensart. Nicht so für den indischen Weisen. Der Tod ist ihm wirklich ein Schlaf. Ohne Rückkehr in den grobstofflichen Leib des Wachseins, angetan bloß mit dem feinstofflichen Leibe, solange das individuelle Selbst dauert. Darüber schreibt der Kommentar: Wenn die Seele in Ohnmacht verfällt und es ist, als käme sie von Sinnen, dann scharen die Lebensorgane sich zu ihr zusammen. Sie aber nimmt diese Kraftelemente in sich auf und zieht sich zurück auf das Herz. Der Geist aber, der im Auge wohnte, kehrt nach auswärts zurück zur Sonne, der er entstammt. Als dann erkennt einer keine Gestalt mehr, weil er zur Einheit geworden ist, darum riechet er nicht, schmeckt er nicht, redet er nicht, hört er nicht, denkt er nicht, fühlt er nicht, erkennt er nicht. Als dann wird die Spitze des Herzens leuchtend, aus dieser, nachdem sie leuchtend geworden, ziehet die Seele aus, sei es durch das Auge oder durch den Schädel oder durch andere Körperteile. Indem sie auszieht, zieht das Leben mit aus. Indem das Leben auszieht, ziehen alle Lebensorgane mit aus. Sie ist von Erkenntnisart, und was von Erkenntnisart ist, das ziehet ihr nach. Dann nehmen sie, nämlich die Seele, das Wissen und die Werke bei der Hand und ihre neu erworbene Erfahrung. Die noch nicht erlöste Seele nun muss zu neuen Verkörperungen. Wie eine Raupe, nachdem sie zur Spitze des Blattes gelangt ist, einen anderen Anfang ergreift und sich selbst dazu hinüberzieht, so auch die Seele, nachdem sie den Leib abgeschüttelt und das Nichtwissen losgelassen hat, ergreift sie einen anderen Anfang und zieht sich selbst dazu hinüber. Wie ein Goldschmied von einem Bildwerke den Stoff nimmt und daraus eine andere, neuere, schönere Gestalt hämmert, so auch diese Seele, nachdem sie den Leib abgeschüttelt und das Nichtwissen losgelassen hat, so schafft sie eine andere, neuere, schönere Gestalt, sei es der Väter, vergötterter Ahnen, oder der Gandharven, Genien der Musik, oder der Götter, oder des Prajapati, Herr der Geschöpfe, oder des Brahman oder anderer Wesen. Dann aber, nachdem den Lohn er hat empfangen für alles, was er hier begangen, so kehrt aus jener Welt er wieder zu dieser Welt des Wirkens nieder. Anders mit dem, der Erlösung gefunden. Wer ohne Verlangen, gestillten Verlangens, selbst sein Verlangen ist, dessen Lebensgeister ziehen nicht aus, sondern Brahman ist er und im Brahman löst er sich auf. Darüber ist dieser Vers. Wenn alle Leidenschaft verschwunden, die in des Menschen Herzen nistend schleicht, dann hat der Sterbliche Unsterblichkeit gefunden, dann hat das Brahman er erreicht. Wie eine Schlangenhaut tot und abgeworfen auf einem Ameisenhaufen liegt, also liegt dann dieser Körper, aber das Körperlose, das Unsterbliche, das Leben ist lauter Brahman, ist lauter Licht. Die von räumlichen Verhältnissen entlehnten Ausdrücke sind, wenigstens an den feinsten Stellen, wie namentlich die letzten Sätze bezeugen, nicht räumlich gemeint. In Khandogya Upanishad belehrt Uddalaka Aruni seinen Sohn: Lass dir von mir, o Teurer, den Zustand des Schlafes erklären. Wenn es heißt, dass der Mensch schlafe, dann ist er mit dem Seienden, o Teurer, zur Vereinigung gelangt. Zu sich selbst ist er eingegangen, darum sagt man von ihm, er schläft, denn zu sich selbst eingegangen ist er. So ist auch das Sterben und die Rückkehr in diese Welt letztlich nicht als räumlicher Vorgang und örtlicher Wechsel zu denken, sondern als ein sich entkleiden und neu bekleiden mit einem grobstofflichen Leibe, der im bleibenden feinstofflichen keimhaft angelegt ist. Ein Ausspruch Jakob Böhmes möge hier nicht fehlen. Der Jünger fragt: Wo fähret die Seele denn hin, wenn der Leib stirbet, sie sei selig oder verdammt? Und der Meister antwortet: Sie bedarf keines Ausfahrens, sondern das äußere tödliche Leben samt dem Leibe scheidet sich nur von ihr. Sie hat Himmel und Hölle zuvor in sich. Himmel und Hölle ist überall gegenwärtig. Es ist nur eine Einwendung des Willens, entweder in Gottes Liebe oder Zorn. Und solches geschieht bei Zeit des Leibes. Das Verhältnis der beiden Leiber muss allerdings räumlich vorgestellt werden. Der feine Innerliche durchdringt den groben Äußeren. Er ist durchsichtig und unsichtbar für das gewöhnliche Auge, Träger der Lebensorgane und Lebensgeister, der bewussten und unbewussten Lebensäußerungen, Prana genannt. Er ist Ursache der Körperwärme und keinerlei Verletzung des groben Leibes vermag ihm etwas anzuhaben. Er ist wohl für ein primitives, nicht aber für ein so geläutertes Denken wie das indische einerlei mit der Seele. Die Seele an sich, ohne das empirische, das heißt individuelle Dasein, ist nach der Samkhya-Philosophie, dem ältesten philosophischen System Indiens, reines, objektloses Denken, stetiges Licht, allein in sich selbst ruhend. Folgende Strophen des Yoga-Vasistha nach Garbe versuchen uns in feiner Weise einen klaren Begriff zu geben. So ungetrübt das Licht erscheinen würde, wenn alles beleuchtete, das heißt Raum, Erde, Äther, nicht existierte, derart ist der isolierte Zustand des Sehers, des reinen Selbstes, wenn die Dreiwelt, du und ich, kurz alles Sichtbare vergangen ist. Wie der Zustand eines Spiegels ist, in den lediglich kein Reflex fällt, weder von einer Bildsäule noch von sonst etwas, allein das Wesen des Spiegels an sich darstellend. So ist die Isolierung des Sehers, der ohne zu schauen verharrt, nachdem der Wirrwarr der Erscheinungen, ich, du, die Welt usw. geschwunden ist.